Ja, also sagen wir mal so, das erste Jahr war so ja das Jahr des Know-how-Aufbaus, des Lernens, des sich so langsam in diese Thematik hineinfindens. Und jetzt sind wir so gesettelt, würde ich fast sagen, dass wir jetzt uns auch mal so in etwas komplexere, schwierigere Themen reinfuchsen können, ausprobieren können. Und wenn dann nicht halt immer mal wieder so ein komisches Update dazwischen funkt, was dann hier alles wieder durcheinander wirbelt.
Ich finde es übrigens überraschend, mit welcher Selbstverständlichkeit du hier den Plural benutzt. Wir können so ein bisschen ausprobieren.
Ja.
Wir machen mal hier was.
Ja.
Aber Sebastian, also ich muss ganz ehrlich sein, du bist das Rückgrat dieses Podcasts. Ohne deine hin und wieder mal, ich möchte jetzt nicht sagen so, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, aber manchmal hast du so Inputs, auf die wäre ich nie gekommen und die sind das Salz in der Suppe, in jeder Episode.
Ach komm, jetzt schleimst du rum.
Salz verdirbt die Suppe. Zu viele Köche verderben den Brei. Ein zu viel an Freiheit ist kaum denkbar, wird jedoch mittels synthetischer Popklangwelten auf einem orangefarbenen Album aus dem Jahr 1993 zelebriert, das wir für die heutige Episode gehört haben. Doch zunächst, ist das Unterschreiben im digitalen Zeitalter noch zeitgemäß? Auf die, wie gesagt, es ist heute der 31. Januar. Ich blicke auf die vergangenen zwei Wochen zurück und ich habe mir unsere aktuelle Episode schon angehört. Und im Intro reden wir darüber, dass, oder sagen wir mal, wir stellen die Befürchtung in den Raum, dass wir eventuell die zweite Episode gar nicht mehr produzieren können, da zwei Tage nach Aufnahme dieser ersten Episode die Intronisation des alten US-Präsidenten Donald Trump stattgefunden hat. Bislang, was würdest du sagen? Also hat er enttäuscht?
Nein, ich glaube, seine Fans hat er nicht enttäuscht. Seine Nicht-Fans hat er vielleicht entsetzt. Er ist umtriebig, würde ich mal sagen, ja.
Ja.
Und ja, er ist nicht müde, er unterschreibt fleißig Dekrete, nimmt dann aber auch wieder ein paar zurück.
Und ich finde toll, dass er, wie schon in der ersten Amtszeit, den Filzstift benutzt zum Unterschreiben, genau. Dass auch wirklich man in der hintersten Reihe noch sieht, dass er tatsächlich unterschrieben hat.
Ja, immer mit so einem dicken Edding. Ich habe ja den Verdacht, dass er gar nicht mit Füller unterschreiben kann. Das ist zu filigran, das kriegt er nicht hin.
Meinst du, das erinnert ihn zu sehr an das Unterschreiben von Schecks?
ja, wer weiß. Ja, und die Tinte schmiert er dann auch immer, ne? Ich weiß noch, König Charles hatte ja auch arge Probleme im Rahmen seiner...
Meinst du jetzt Karl den Dritten?
Ich meine Karl den Dritten. Im Rahmen seiner
Danke.
Intronisierung, wobei Intronisierung war es ja eigentlich noch gar nicht, also mit der Amtsübernahme sozusagen, da musste er auch einige Dokumente unterschreiben und da hatte er so einige Last mit dem Füllfederhalter. Gut.
Das lag aber am Füllfederhalter und nicht an König Karl dem Dritten.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und deswegen
nicht.
Geht Trump auf Nummer sicher und nimmt den Filzstift.
Wir kommen sicherlich gleich nochmal auf Herrn Trump zu sprechen. Da es da noch einige Dinge wegen Grönland und Panama zu besprechen gibt. Wenn ich auf die letzten zwei Wochen zurückblicke und ich möchte unsere Zuhörer noch eben ins rechte Licht setzen. Kann man unsere Zuhörer ins rechte Licht setzen? Ich möchte sie auf jeden Fall auf den neuesten Stand bringen, falls der ein oder andere ein Jubiläum verpasst haben sollte. Also in den letzten zwei Wochen hatten wir folgende Jubiläen. 5 Jahre Corona und Brexit.
Ach ja, okay. Schon doch so lange her, ne? Interessant, weil gerade Brexit, ja, okay, hat man schon so ein bisschen vergessen, also zumindest wir jetzt auf dem Festland, ne? Ich glaube, auf der Insel denken sie jeden Tag dran, weil es irgendwie nach hinten losgegangen ist.
Ja, aber da muss man auch sagen, es ist nicht so dramatisch und es ist aber auch nicht, also weder dramatisch im Guten als auch im Negativen gekommen.
Ja, aber ich habe erst vor Tagen gelesen, dass eine Mehrheit der Briten sich eigentlich mehr Europa wünscht.
Kriegen wir das denn noch wieder hin? Könnten sie denn zurückkommen?
Ja, natürlich. Ich meine, sie sind ja irgendwann auch erst eingetreten. Sie könnten natürlich auch wieder eintreten. Ist halt kompliziert, ne? Da machst du diesen ganzen Eintrittsverhandlungsprozess wieder, ne? Geht halt wieder von vorne los.
5 Jahre Corona, 5 Jahre Brexit.
Ja, Corona, finde ich, ist noch sehr präsent eigentlich, ne? Also, dass das jetzt schon wieder fünf Jahre her ist, dafür ist es
ist
sehr,
ja nie weg. Ja, ist nie weg, so wie der Brexit. Da. Ja. Ne? Es ist ganz genau. Wir hatten 80 Jahre Auschwitz.
Ja.
Ja. Auch so gerade für uns und unsere deutsche Geschichte wichtig. Mhm. Und wir möchten noch darauf hinweisen, manchmal sind das Zahlen, die ich in den letzten Tagen gelesen habe, die ich gar nicht glauben kann. Ja, dass zum Beispiel irgendwie jeder 10. Deutsche hat noch nie von Auschwitz oder dem Holocaust gehört. Oder die befragten 14- bis 29-Jährigen, dass da fast ein Fünftel nichts mit dem Begriff Auschwitz, geschweige denn mit dem Begriff Holocaust anfangen kann. Kannst du das glauben? Was sind denn das für Umfragen?
Ja, eben,
also hier in Deutschland gemacht, eben, nicht weltweit.
Ja, ich
hier
bin
in
da auch immer ein bisschen überrascht. Sind das dann Befragte, da die hier nicht zur Schule gegangen sind? Weil, also ich kann nur sagen, bei meinen Kindern wird das schon in der Grundschule thematisiert. Also natürlich in kleinen, kindgerechten Häppchen, ja. Und es ist eigentlich erstaunlich. Vielleicht haben sie es dann aber auch schon wieder vergessen. Ja, das verstehe ich auch wirklich nicht.
Und ich finde ja auch, das ist doch sicherlich auch sehr präsent bei TikTok und Instagram und wo sie sich heute überall aufhalten. Die jungen Leute.
Ja, aber da sind ja eher die Verschwörungstheorien verbreitet, ja. Also die Anti-Auschwitz-Geschichten, also ne, dass das alles fake ist. Ja, ja. Ja, ja. Waren das schon alle Jubiläen?
Ich habe noch eins, das eher so in unseren thematischen Podcast reinpasst. 50 Jahre Cologne-Concert von Keith Jarrett. Und da habe ich mir, das habe ich jetzt dann aufgrund dieses Feiertags nochmal angehört, von vorn bis hinten. Und ich hatte die Hintergrundgeschichte zu diesem berühmten Köln-Konzert, das übrigens das meistverkaufte Solo-Jazz-Album ist bis heute. Das muss man sich auch mal vorstellen. So. Und ich wusste nicht, dass Keith Jarrett, als er, wenn ich mich recht erinnere, aus der Schweiz von einem Konzert nicht mit dem Flieger nach Köln gekommen ist, sondern er ist mit dem Auto gefahren und seinem Manager. Und als er in Köln ankam, wartete, ich glaube in der Oper oder wo hat es stattgefunden, auf jeden Fall, es wartete nicht der von ihm bestellte Bösendorfer Flügel da, sondern da stand ein Stutzflügel und der war auch noch kaputt. Okay. Und er konnte nicht alle Tasten benutzen. Und es ging hin und her und er wollte nicht auftreten und man hat ihn irgendwie dazu gebracht. Und er hat dann an diesem völlig verstimmten und teilweise kaputten Flügel ein Konzert gegeben und hat die Tasten ausgelassen, die nicht funktionieren. Und es ist das meistverkaufte Album dieser Art geworden. Und da denke ich, das ist Genie.
Also das heißt, er hat diese Defekte dieses Klaviers durch seine Genialität ausgeglichen.
Vor allen Dingen, er hat ja ein Konzert gegeben, das komplett improvisiert war. Und ich befürchte, Sebastian, ein Keith Jarrett, egal welches Album von ihm, wird nicht in diesem 1001 Albenbuch stehen. Das heißt, wir werden es zumindest für unseren Podcast nie hören dürfen. Deshalb schon mal vorab für unsere Zuhörer, da wir es nicht vorstellen werden, hört es euch an. Das Köln-Konzert. Oder Cologne-Concert von Keith Jarrett. Weiterhin für unser Thema noch wichtig ist, und wir wollen es unseren Hörern nicht vorenthalten, da wir im letzten Jahr in der ersten Staffel bereits ein Album von The Band besprochen haben. Und da sagten wir noch, es lebt noch ein einziges Bandmitglied, ein Band-Originalmitglied. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, denn Garth Hudson ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Also das letzte Bandmitglied ist tot. Ebenso wie Marian Faithfull, die gestern mit 78 gestorben ist.
Ja. Marian Faithfull hat mir ehrlich gesagt, war mir auch nicht so präsent. Ne? War irgendwie mit den Rolling Stones unterwegs, ist das so?
Ja, sie war in der Anfangszeit eher Muse,
okay.
Dann auch mehr Schauspielerin, aber hat dann ihre Stimme in der Musik entdeckt.
Ja.
Ach übrigens, das ist vielleicht auch ganz interessant, es könnte sein, dass das so Anfang der 90er Jahre gewesen ist, da hat Lars Ulrich oder Ulrich von Metallica,
ja,
hat Marian Faithfull angerufen, ob sie nicht als Gastsängerin auf einem Metallica-Album singen könnte. Sie hätten eine Stimme im Kopf und sie würden sagen, das kann nur Marian Faithfull. Und dann haben sie sie in Dublin besucht oder in Irland, wo sie gewohnt hat zu der Zeit, und haben sie wunderbar behandelt und großzügig entlohnt, wie Marian Faithfull noch gesagt hat.
Okay, ja.
Vielleicht wird dieses Metallica-Album auch noch in unserem Podcast besprochen. Wir wissen
es nicht. Ja, vielleicht, vielleicht. Ne? Aber also wirklich, ich kannte mich ja eigentlich auch mit The Band nicht so gut aus, ja. Und als ich jetzt dann aber hörte, dass jetzt das letzte Bandmitglied verstorben ist, das hat mich schon ein bisschen geschmerzt, weil ich bin ja ein großer Fan jetzt von The Band geworden. Durch unsere Episode Nummer 23, ich habe gerade nochmal in unseren Episodenkatalog nachgeguckt, ja. Welche Episode ist das überhaupt? Also wer das noch nicht gehört hat und wen das interessiert, hört euch doch mal Episode 23 an, da sprechen wir unter anderem von The Band und ja, ganz tolle Band und schade, dass jetzt der Letzte gestorben ist. Gut, ich meine 87, ja, er hatte so auch ein bisschen sein Alter jetzt, aber...
Und Sebastian, die Musik bleibt.
Sie bleibt. Und sie ist ja auch so zeitlos. Das, was mich ja damals an The Band so begeistert hatte, ist, dass sie so zeitlos ist. Ne, also sie könnte gestern produziert worden sein. Kann man immer hören.
Das stimmt.
Kann man auch in 100 Jahren noch hören. Vermute ich, weiß ich.
Und das zeichnet gute Musik aus.
Ja, ganz genau. Emotional so ein bisschen aufgerüttelt, ja, doch so ein bisschen nervös.
Warum denn?
Ich habe heute wirklich...
Ich meine, wir kennen uns doch, Sebastian.
Ja, ja, aber...
Muss doch nicht nervös sein.
Also, wir haben heute noch ein Jubiläum anzumerken, ja. Ich bin so ein bisschen emotional aufgekratzt, weil ich würde sagen, also wie lange dauert jetzt schon der Bundestagswahlkampf? Sagen wir mal so seit 4 Wochen nimmt er so richtig Fahrt auf, ja, so seit dem neuen Jahr.
Ja.
Und ich habe mich ja immer gefragt, wie lange braucht Friedrich Merz eigentlich, um sich selbst ein riesengroßes Fettnäpfchen vor die Füße zu stellen, ja? Und es hat ja nur bis vorgestern gedauert, wo er versucht hat, oder was heißt versucht hat, wo es ihm gelungen ist, mit den Stimmen der AfD einen Antrag durchzubringen durch den Deutschen Bundestag. Und heute sollte das Ganze seine Fortsetzung finden, mit der Verabschiedung eines Gesetzes zur Begrenzung des Zustroms von Migranten nach Deutschland. Das sogenannte Zustromsbegrenzungsgesetz. Da frage ich mich auch mal, wer denkt sich sowas aus?
Klingt nach dem Irak.
Wer denkt sich das aus?
Zweistromland.
Naja, also, und da Friedrich Merz ja eigentlich nie so wirklich ein Fettnäpfchen auslässt, habe ich mich gefragt, wie lange dauert es jetzt, bis er sich mal selber wieder am Bock schießt. Ne? Und ich will mich jetzt hier gar nicht parteipolitisch positionieren, ja, aber...
Wir wollen unsere Hörer auf jeden Fall nicht beeinflussen. Wir wollen nur sagen, wenn ihr es einrichten könnt, geht zur Wahl.
Geht zur Wahl. Und also ich sage mal so, ich will da jetzt gar nicht parteipolitisch Einfluss nehmen, aber eins muss klar sein, die Brandmauer muss stehen, ja. Ich habe schon wirklich, ich habe ja immer mal wieder das Thema angesprochen und ich wollte schon Marvin Gaye in der Wahlkabine spielen, ja, um die Leute davon abzubringen, AfD zu wählen.
Darf ich kurz den Advocatus Diaboli spielen?
Bitte?
Gut. Rein hypothetisch. Jetzt will Herr Merz einen Antrag einbringen, so wie er es jetzt gemacht hat, aber das Thema ist ein anderes. Das Thema lautet Mindestlohn auf 18 Euro.
Ja.
die AfD ist dafür. Mhm. Dann darf man es also nicht machen.
Naja, das finde ich, dieser Vergleich hinkt ein bisschen. Ja. Weil erstmal mit diesem Migrationsthema spielt man ja auf derselben Klaviatur wie die AfD. Das ist das Kernthema, ja. Und man macht der AfD damit meiner Meinung nach ein großes Wahlgeschenk, ja. Und das Verrückte doch an dieser ganzen Scharade, die da jetzt gespielt wurde im Bundestag. Also erstmal dieser Antrag am Mittwoch, das war jetzt keine Gesetzesvorlage, sondern nur ein Antrag, der die Regierung dazu auffordert, dort gewisse Gesetze sozusagen vorzulegen. Das ist völlig wirkungslos, das ist reine Symbolpolitik, da passiert erstmal nichts. Ja. Also da ist jetzt ein Antrag genehmigt worden, der völlig folgenlos bleibt. Jetzt sagen wir so vom Gesetzgebungsprozess her folgenlos. So, dann kommt heute ein Gesetzesentwurf, wo allen klar ist, dass er spätestens im Bundesrat scheitern wird, weil CDU-Ministerpräsidenten schon gesagt haben, dass sie so einem Gesetz, das mit den Stimmen der AfD durchgebracht worden ist, niemals zustimmen werden. Irre, ja, absolut irre. Und jetzt kommt's aber. Jetzt hat er sowieso schon, er hat ja alles auf eine Karte gesetzt, ja. Er wird auch hinter den Kulissen zitiert, dass er all in geht. Finde ich schon verrückt. Ein Mensch, der eigentlich mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass er in wenigen Wochen Kanzler ist. Warum muss der noch all in gehen? Für mich völlig hirnrissig, überhaupt nicht nachvollziehbar. Und jetzt sorgt er dafür, dass die AfD dort im Parlament als großer Gewinner dasteht. Und heute, Riesendebatte, da flogen echt die Fetzen. Stundenlang haben sie sich da angeschrien und angepöbelt mit Zwischenrufen und wirklich ein Schauspiel, wie man sonst wahrscheinlich nur im alten Rom gesehen hätte. Und am Ende hat er keine Mehrheit. Die AfD hat natürlich geschlossen dafür gestimmt, aber seine eigenen Leute sind ihm von Bord gegangen. Ja? Dieser Gesetzesentwurf ist abgelehnt worden. Leute, wie kann man sich selber so ins Knie schießen? Also, verrückt, wirklich verrückt. Und das zeigt mir, er hat jetzt so ein bisschen den kleinen Trump gespielt, ne? Hier, oh, Migration, ne? Ich ändere sofort alles und wenn ich Kanzler bin, wird das alles sofort anders. Und jetzt werden dann auch noch schreckliche Ereignisse da in Aschaffenburg instrumentalisiert dafür. Und was hat er jetzt davon? Nichts. Nichts. Er hat jetzt meiner Meinung nach wie ein Elefant im Porzellanladen mehr kaputt gemacht als davon gewonnen. Traurig.
Findest du, er hätte mit einem etwas weniger belasteten Thema, wie zum Beispiel der Umbenennung der Nordsee in Deutsche See, beginnen sollen?
Das hätte ja, der Witz ist ja, so ein Gesetzesentwurf hätte er ja niemals eingebracht. Es ging ihm ja nur um dieses Thema Migration, weil das jetzt leider den Wahlkampf bestimmt. Das war reines Wahlkampfgetöse. Aber wusstest du übrigens, das ist ein ganz spannendes Thema mit der Deutschen See. Weißt du eigentlich, wie lange eigentlich die Nordsee schon Nordsee heißt? Ist dir das eigentlich klar? Das ist noch gar nicht so lang so.
Und zwar?
Ich meine, wie kommen wir überhaupt drauf? Wir kommen da, oder du sprichst es an, weil Donald Trump will ja den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenennen. Und Google Maps hat es für die Amerikaner ja, bereits und
Google hat's
umgesetzt.
Schon.
Ne?
Ja. Ja, hat ja. Schon umgesetzt. Und andere wollen es wohl so machen, dass da Golf von Mexiko in Klammern Golf von Amerika oder andersrum dann geschrieben steht.
Ja.
Wobei das auch interessant ist. Normalerweise können ja Nationen nur Dinge benennen, die sich auf ihre Landmasse oder Meermasse beziehen. Das sind ja internationale Gewässer.
Ja, das stimmt natürlich und es sind eher so Gepflogenheiten, ja, die sich so durchsetzen,
ja,
wie man dann was nennt.
Die auch historisch gewachsen sind.
Ja, genau. Sind. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass die Nordsee vor allen Dingen auf englischen Karten gar nicht immer Nordsee hieß, sondern bis zum Ersten Weltkrieg war das die Germanic Sea. Ja, die Germanische See.
Ja, Gott sei Dank ist mal da einer auf unserer Seite.
Ja, und ne, da hat sich das Haus Sachsen-Coburg-Gotha nicht nur in Windsor umbenannt, sondern man hat gleich noch in einem Federstrich die Germanische See in Nordsee umbenannt. um da das Germanische halt rauszukriegen.
Wir sind wieder bei Trump, wir kommen quasi, wir nehmen die Kurve voll mit, Sebastian, sind wieder bei Trump. Und wenn mir eines der Zeit seiner der zweiten Intronisation, der Kaiserkrönung noch im Gedächtnis ist, und du hast mich darauf hingewiesen, ich konnte es leider live nicht verfolgen, und an unsere Zuhörer, Sebastian und ich haben diesen Tag, das war Montag, wir haben es beide live bei Phoenix verfolgt. Und haben uns Chat-Nachrichten hin und her geschrieben, was wir da so beobachtet haben, wer da ist, was uns aufgefallen ist. Und ich musste dann leider aussteigen. Ich hatte einen Termin und Sebastian hat weitergeschaut und hat mich dann auf etwas Wunderbares aufmerksam gemacht, das ich mir dann am nächsten Tag angeschaut habe. Und zwar den sogenannten Sword Dance. Was hat es damit auf sich, Sebastian? Ja. Kannst du es kurz erklären, was da zu sehen war?
Ja, dieser Sword Dance oder Säbeltanz.
Großartig.
Ja, das war wirklich eine Performance, wie in Amerika, wie in die Welt noch nicht gesehen hat. Ja. Jetzt ist es so eine amerikanische Amtsübernahme, die ist schon wahnsinnig aufwendig. Ne? Also die startet natürlich mit dem zeremoniellen Tee trinken im Weißen Haus. Ja, der alte Präsident empfängt den neuen Präsidenten. Man trinkt eine Tasse Tee zusammen und macht da sozusagen diese freundliche Machtübergabe. Die spielt sich dann nach einem ziemlich ausgeklügelten Drehbuch dann ab. Dann kommt der Amtseid, und schließlich endete der Tag mit, ich glaube, insgesamt 3 Präsidentenbällen. Ja, das heißt, der Präsident tingelt dann von Ball zu Ball und tanzt dann da auch. Ja, offiziell, es ist ja ein Ball und da gibt es natürlich auch was zu essen, ja. Auf dem Ball, ich weiß jetzt gar nicht, welcher der 3 Bälle es war, gab es dann eine riesige Präsidententorte, auf der eine große Air Force One draufgesteckt war, ja. Da habe ich mich gefragt, kann man die essen? Ist die aus Marzipan? Ist das Plastik? Sah ein bisschen nach Plastik aus, ja. Aber kennst du übrigens die Sendung, ist das Kuchen oder was? Ist es Cake, heißt es, glaube ich, im Original. Ganz tolle Netflix-Serie. Gucken meine Kinder sehr, sehr gerne.
Netflix-Serie?
Ja. Das ist so eine amerikanische Fernsehshow. Und da gibt es dann so Bäcker, die Gegenstände nachbacken. Das kann eine Motorsäge sein, das kann ein Kulturbeutel sein, ja, das können Pflanzen sein, das backen die nach und dann gibt es dann immer so eine Jury und dann werden die verschiedenen Gegenstände da aufgebaut und dann musst du aus, sagen wir mal, 5 Kettensägen herausraten, welche der Kettensägen gar keine Kettensäge ist, sondern Kuchen, ja. Und daran fühlte ich mich erinnert, als ich diesen Präsidentenball sah und ich glaube, diese Air Force One war in der Tat aus Plastik. Und es gehört dann aber dazu, dass der Vizepräsident und der Präsident mit einem Säbel diese Torte anschneiden. So, das machten sie auch sehr souverän, ja. Und dann passierte aber Folgendes. Die Regie spielte dann auf einmal YMCA ein Lied, beziehungsweise auf eine Band, auf die ich heute vielleicht nochmal kurz komme. Ja, YMCA war eines der Signature-Songs für seinen Wahlkampf, ja. Und er hat ein ganz...
Was mich bis jetzt noch überrascht.
Es passt eigentlich gar nicht, ja, wenn man mal auch den kulturellen Hintergrund dieses Liedes betrachtet.
Ja, ich meine, es klingt gut, aber von der Band an sich, als auch von der Aussage des Songs her, ist es nicht ganz Trumps Welt, würde ich mal so sagen.
Er kann auch den Tanz nicht. Jeder kennt den YMCA-Tanz, wo man die Buchstaben nachformt, ja. J.D. Vance konnte das sehr gut, ja. Also der hat diesen YMCA-Song verinnerlicht. Auf jeden Fall, er hörte dieses Lied und instinktiv fing er an,
ein Pavlovscher Effekt
in Trump-Manier zu tanzen. Und wenn Trump tanzt, sieht das ja eigentlich nur so aus, er bewegt leicht den Oberkörper in so einem leicht wankenden Rhythmus und hat dann immer die Fäuste so ein bisschen, als hätte er Hanteln in der Hand, als würde er so ein bisschen Jane Fonda-mäßig Step-Aerobic machen. Mhm. Aber er hatte den Säbel noch in der Hand. Also
Und da hatte ich ein bisschen Angst um Melania. Ja,
ich glaube auch das Sicherheitspersonal, was da stand, hatte ein bisschen Angst.
Ich dachte auch, als sie den Hut noch auf hatte, Melania wäre am Kuchen.
Ja. Da habe ich mich gefragt, möchte sie nicht, dass man ihre Augen sieht, weil ihr die Tränen kommen, dass sie jetzt wieder da steht. Ah, ich glaube, die ist nicht happy, dass sie wieder First Lady ist.
Nein. Ja. Nein, nein. Aber das war der Schwerttanz.
Ja, das war der Schwerttanz.
Übrigens hatte er ja schon mal bei einem Schwerttanz in Riad 2017 mitgemacht. Ich habe das nochmal nachgelesen, wo er mit einem traditionellen Schwerttanz da begrüßt wurde.
Ja. Ja.
Ja. Und vielleicht noch kurz, bevor wir in die Materie einsteigen und du eine wunderbare Überleitung in die heutige Episode
die ganze Zeit, machst, wann kommt die Überleitung? Moment. Und wie kommen wir jetzt vom Schwerttanz?
Warte, ich muss das kurz noch einfügen, weil du das so wunderbar mit dem Golf von Mexiko und der Nordsee erklärt hast. Es gibt noch etwas, das ich erwähnen möchte, und ich habe es in der FAZ gelesen. Es geht ja auch noch um Grönland. Ja. Mhm. Da gibt es auch noch eine historische sagen wir mal, Parallelität. Ich lese kurz einen Absatz vor und dann kannst du vielleicht kommentieren. Zitat: Grönland und die amerikanischen Jungferninseln haben auf den ersten Blick so viel gemeinsam wie ein Eisbär und eine Kokosnuss. Ja. Aber eines verbindet die Insel im Eis mit dem Archipel in der Karibik. Beide waren dänische Kolonien und weckten amerikanische Begehrlichkeiten. Mhm. Donald Trump möchte Grönland kaufen. Die amerikanischen Jungferninseln hat schon sein Vorgänger Woodrow Wilson gekauft. Und dabei ging es auch um Grönland und den Panama-Kanal. Das war im Jahr 1917. Damals trat Dänemark für 25 Millionen Dollar in Gold Dänisch-Westindien an die Regierung in Washington ab. Die Amerikaner nannten die Inselgruppe Virgin Islands. Für ihre Kolonie erhielten die Dänen nicht nur das Gold, dessen Wert etwas mehr als 3% des amerikanischen Bundeshaushalts von 1916 ausmachte. Bedeutsamer noch war aus heutiger Sicht, die Vereinigten Staaten erkannten im Gegenzug den dänischen Anspruch auf das gesamte Territorium Grönlands an.
Okay, ja, damit ist die Sache doch geklärt.
Also noch aus dem historischen Nähkästchen über die USA, Grönland, die Virgin Islands und natürlich Dänemark. Jetzt die Klammer zurück, Sebastian. Wir sind beim Sword Dance. Ja. Wir sind bei YMCA. Warum ist das für die heutige Episode nicht unbedingt wichtig, aber warum könnte man da eine Überleitung stricken?
Ja, wir können, also sagen wir so, von Trump gibt es mehrere Absprungpunkte zu unserem Album, was wir diesmal gehört haben, ja. Einmal YMCA, weil die Band, über die wir gleich sprechen werden, hat ein Lied von YMCA gecovert, ja. Und diese Coverversion ist auch auf dem Album, das wir heute gehört haben. Und jetzt kommt noch ein weiterer Hinweis. Donald Trump ist für ein Zitat besonders berühmt geworden während seines Wahlkampfes, weil er hat das Gerücht gestreut, dass in Springfield dort Katzen und Hunde gegessen werden, von Flüchtlingen natürlich, von wem sonst. Und er sagte wörtlich, ich zitiere: In Springfield, they are eating the dogs. The people that came in, they are eating the cats, said Trump. They are eating the pets of the people that live there. So, also, da wurden Pets, also Haustiere, gegessen. Und diese Pets wurden nicht nur gegessen, die Leute hörten parallel dazu vielleicht auch noch YMCA. Und jetzt ist es nur noch ein ganz kleiner Sprung zum Pet Shop. Und wenn wir von Pet Shop reden, dann sind wir wohl, sag's, los, lass doch die Katze aus dem Sack.
Wir haben heute das Album Very der Pet Shop Boys
Großartig.
Gehört. Und wir haben es Very gehört.
Ja, aber natürlich kannte und kenne ich die Pet Shop Boys. Ich habe mich immer schon gefragt, warum heißen die Pet Shop Boys? Also, warum nennt man sich Zoofachgeschäftsboys, Jungs?
Ich weiß es nicht.
Ich konnte es auch nicht aufklären. Also, das Einzige, was ich dazu gelesen habe, ist, dass sie wohl Freunde hatten oder haben, die mal in einem Pet Shop gearbeitet haben. Und man hat ihnen dann nahegelegt, hey, nennt euch doch Pet Shop Boys.
Ja, so eine Bierlaune gewesen wahrscheinlich.
Sie sind in den 80er Jahren haben sie sich gegründet, ja. Und
In London. In London. Also es geht um eine britische
Band.
Wieder.
Wir hatten schon viele Londoner Bands, ne? Ist mir mal aufgefallen.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, kam nicht auch Iron Maiden aus London?
Ja, die kommen aus London und wir hatten noch ein paar andere.
Aber das Album, das wir für heute gehört haben, Very, ist natürlich nicht 1981 erschienen, sondern 1993.
Ja, und das finde ich super spannend. 1993, da waren wir im jugendlichen Alter, ja, 14, 15. Und
ich war gerade aus dem Windeln raus.
Und ich muss sagen, ich war jetzt nie so der ausgeprägte Pet Shop Boys Fan. Und als ich hörte, wir haben ja wie immer den Zufall gefragt oder den Zufall entscheiden lassen, welches Album wir hören. Als ich dann hörte, okay, Very von den Pet Shop Boys sagte mir was, Very sagte mir jetzt erstmal nichts. Ich war mir nicht sicher, ob ich das kenne. Und ich habe es dann gehört und siehe da, direkt die ersten drei Lieder. Ha! Also die schmissen mich aber sowas von zurück in meine Jugend. Ja, die habe ich gehört. Natürlich kannte ich die. Ja.
Aha. Ja,
du nicht.
Ich nicht, bin wahrscheinlich zu jung, Sebastian.
Du
ich
bist
kannte
doch der
das
Ältere. Sorry, jetzt habe ich es verraten.
Das wollten wir doch erst in der 1001. Episode auflösen. ich kannte das Album nicht und was mit den Pet Shop Boys. Man kennt mal diesen Song und mal jenen Song, aber so ein ganzes Album und es sei mal eben erwähnt, das Album Very besteht aus 12 Songs von insgesamt 53 Minuten Länge. So ein ganzes Album von den Pet Shop Boys habe ich nie gehört. Und wie gesagt, es tauchte mal hier ein Song auf und da ein Song. Go West unter anderem, der auf diesem Album drauf ist, ist wahrscheinlich der bekannteste Song, zumindest dieses Albums. Und dann gab es noch zwei, drei andere, die ich von den Pet Shop Boys kannte und ich dachte, das wäre es dann auch gewesen. Aber die haben ja noch einen viel größeren Korpus an Musik geschaffen und schaffen immer noch, die sind ja noch aktiv. Ich glaube, Neil Tennant ist jetzt kürzlich erst 70 geworden. Ich glaube, sein Partner Chris Lowe ist 4, 5 Jahre jünger. Aber sie sind noch aktiv, sie sind noch agil, sie sind noch musikalisch und kreativ unterwegs. Und bei Neil Tennant, Sebastian, da hatte ich mir so gedacht, wie schön wäre es gewesen, wenn ihn seine Eltern Lou genannt hätten.
Damit er Lou Tennant heißt. Toll, ganz toll.
Okay, gut.
Ja,
ein kleiner Gag am Anfang. Aber Kannst du verraten, weil du ja sagst, es hat dich zurückgeworfen in deine Kindheit. Jetzt hast du dieses Album, diese Songs gehört. Gefällt dir das Album? Gefällt dir diese Musik? Hast du das Album gerne gehört? Gibt es spezielle Songs, wo du sagst, das erinnert mich sofort an meine Kindheit? Oder gibt es auch spezielle Songs, wo du sagst, um Gottes Willen, nie wieder will ich diesen Krach hören?
Nein, das gibt's gar nicht. Also es gibt da jetzt kein Lied dabei, wo ich sagen will, oh, unhörbar. Ne? Das würde ich jetzt wirklich nicht sagen. Mhm. Ich würde mich jetzt aber auch nicht als ausgeprägten Fan bezeichnen. Allerdings, Lied Nummer 2, I wouldn't normally do this kind of thing. Dieses Lied, wer das hört...
Ach, kurz bevor wir einsteigen, Sebastian. Ich habe die Version 2018 Remaster gehört.
Ja,
gut. Weil, aber das ist kongruent mit dem Originalalbum. Da ist jetzt kein Extra-Track drauf.
Genau,
ne?
Es gibt mittlerweile noch eine andere Ausgabe mit noch die diversen Bonustracks. Ja,
aber die 12 Tracks sind die Originalen aus dem Jahr 1993.
Ja, und jetzt habe ich überlegt, als ich es hörte, habe ich sofort wiedererkannt. Das war mir klar, man hört es auch heute noch häufig im Radio.
Mhm.
Aber ich habe überlegt, woher kenne ich denn dieses Lied? Es war mir so präsent und als ich es hörte, sah ich auch auf einmal wieder so ein paar lustige Bilder vor meinen Augen. Weil 1993, was ist 1993 in Deutschland passiert?
Ende des Zweiten Weltkriegs.
Dezember. Am 1. Dezember 1993, ach, was verdammt. Ist dort passiert?
Ich kann da unter Druck nicht denken. Jugoslawienkrieg? Was war denn da? Ich kann's nicht, Sebastian.
Nein, am 1. Dezember 1993 ging...
Ah, ich weiß es! Fünfstellige Postleitzahlen wurden eingeführt.
Stimmt, da gab es so eine komische Spielshow. Ich glaube mit Rudi... Nee, nicht mit Rudi. War das mit Rudi Carrell? Wo man so komische Sachen immer freirubbeln musste. Nein, viel einfacher. Viel, viel einfacher. Die 90er Jahre wurden geprägt von einem Musiksender in Deutschland, der von morgens bis abends Musikvideos zeigte, und zwar Viva. Der Musiksender Viva ging am 1. Dezember 1993 in Deutschland auf Sendung. Und da muss ich wirklich sagen, für einige Jahre löste Viva in vielen Kinderzimmern das Radio ab. Bei mir lief kein Radio mehr, bei mir lief der Fernseher und es lief eigentlich Viva. Und wer lief auf Viva? Unter anderem die Pet Shop Boys mit einem fantastischen Video zu dem Lied I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing.
Interessant, Sebastian, dass du Viva erwähnst, ist komplett an mir vorbeigegangen. MTV kenne ich, hab mal hier und da reingeschaut, aber das hat mich gar nicht interessiert.
Aber das war doch die Sensation. Man hatte nur MTV, dann kam auf einmal Viva und man hatte endlich eine deutsche Alternative, vor allen Dingen eine deutschsprachige Alternative. Englisch, im MTV war ja immer Englisch.
Hast du gerade deutsche Alternative gesagt?
Oh, na, ihr wisst
was
schon.
Was würde Herr Merz
ja,
dazu
schlimm.
Sagen?
Also, es gab...
Alles
ja,
vorbelastet
sorry,
heutzutage.
Sorry. Das können wir wegpiepen. Es gab auf jeden Fall, es gab jetzt ein weiteres Musikangebot im deutschen Fernsehen. Ja, und auch heute bekannte Fernsehgesichter sind auf Viva groß geworden. Stefan Raab. Wo hat Stefan Raab angefangen? Auf Viva, ja. Heike Makatsch, berühmte Schauspielerin mittlerweile, war mal V-Jane, wie es dann damals hieß, also nicht DJ, sondern Video, ihr wisst schon was, auf Viva. Mola Adebisi ist vielleicht einigen noch ein Begriff. Oder, wer fällt mir gerade noch ein? Hier diese Kuttner. Wie heißt die nochmal mit Vornamen? Heißt die Steffi Kuttner? Sarah Kuttner. Einige bekannte Namen und Gesichter, die man heute noch durch die Gazetten springen sieht. Ja. Die sind dort groß geworden. So, und jetzt aber nochmal kurz zu dem eigentlichen Video. Dieses Video ist so ein bisschen, also für damalige Verhältnisse, wahnsinnig innovativ. Man sieht die Pet Shop Boys, wie sie in so einer virtuellen Welt unterwegs sind. Heute selbstverständlich, damals eine Sensation. Sie waren in so einer völlig künstlichen Computerwelt gefangen. Da tauchen Joysticks auf und sie werden so gesteuert und so merkwürdige Frauen tanzen da noch rum. Und es ist ja auch ein relativ harmloser Text und lustig. Also auch wenn man sich das... Ich habe mir das nochmal angeguckt, ja, das Video. War es damals schon witzig, aber heute ist es fast schon skurril, weil es eigentlich schon, also das ist jetzt nicht mehr so ganz zeitgemäß, ja. Es ist aber ein wunderschönes Stück der Zeitgeschichte.
Ich bin ganz fasziniert von deinem Enthusiasmus und deiner Leidenschaft und deinen Reminiszenzen an deine Jugend, Sebastian. Und deshalb will ich mit dieser Energie sofort in den zweiten Favoriten gehen. Was ist dein zweiter Favorit?
Ach mal,
und gibt es dazu auch eine persönliche oder sozusagen eine Musik- oder Musikfernsehhistorische Anekdote?
Also ich vermute, dass jetzt das bekannteste Lied auf diesem Album ist wahrscheinlich Go West. Wird heute noch gespielt, hat auch ein sehr, ich würde sagen, schillerndes Video. Und sag mal, mir...
Aber das ist ja jetzt nun das Cover der Village People von 1979.
Ja, und das ist von der Botschaft her, vom Text her, das deutlich tiefgründigere Stück hier auf der Platte.
Und vielleicht, das würde wahrscheinlich Herrn Trump auch gefallen, ja? Also die Eroberung des Westens. Gibt es etwas Amerikanischeres?
Ja, aber das muss man jetzt historisch schon mal ein bisschen einordnen, nicht wahr? Und da lohnt es sich auch wirklich, sich das Videos nochmal anzusehen.
Warum hast du jetzt diesen belehrenden Zeigefinger gehoben?
Ja, weil es ist nämlich so. Das ist, finde ich, interessant. Da könnte man, glaube ich, fast mal eine Hausarbeit drüber schreiben oder eine kleine Doktorarbeit, ja, über die Entstehungsgeschichte und Rezeption des Liedes Go West, ja, in den 70ern bis zu den 90er Jahren. Also Village People haben das Lied in den Ende der 70er Jahre gespielt. Disco-Sound, ja, war, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und das Lied wurde erst richtig erfolgreich durch die Pet Shop Boys. Jetzt war das Lied, ich glaube, in den 70er und 80er Jahren vor allen Dingen auch so in der homosexuellen Szene bekannt. Ja, war so eine Schwulenhymne. Und da bezieht sich Go West, wenn ich es richtig verstanden habe, auf den Wunsch sozusagen Richtung San Francisco zu fahren, ja, also das große Ziel der Westen, der goldene Westen, San Francisco als Ort der Freiheit, ja, gerade auch für die LGBTQ+-Szene, ja, die sich damals noch nicht so nannte. So,
könnte also jetzt eine Hymne für die Tech-Industrie sein, weil sich da im Silicon Valley alles abspielt.
Ja, genau. Aber jetzt wird's spannend, weil warum war das denn eigentlich 1993 wieder en vogue, dieses Lied zu singen? Also zum einen natürlich da auch in der Szene, aber zum anderen auch kurz, oder was heißt kurz, aber einige Zeit vorher, das Jahrzehnt der 90er Jahre, das war ja jetzt in der Rückschau das Jahrzehnt der maximalen Freiheit. Vor allen Dingen jetzt im westlich verstandenen Sinne. Sowjetunion war gerade zusammengebrochen, Mauer war gefallen, Osteuropa strebte in die westliche Welt hinein, ja, wollte Teil des Westens werden. Und das ist interessant, wenn man sich jetzt das Video anschaut von Go West, da tauchen auch ganz viele Anspielungen auf die Sowjetunion auf, da marschieren sowjetische Soldaten auf, die sozusagen auf nach Westen gehen und die Freiheitsstatue kommt natürlich darin vor und es ist so die Message, ne, jetzt der Westen hat sich durchgesetzt, das westliche kapitalistische Gesellschaftssystem, die westlichen Normen und Werte haben sich durchgesetzt und alles strebt jetzt quasi in diesen sogenannten goldenen Westen hinein. Ja, das war so das Lebensgefühl der 90er Jahre. Was sogar berühmte Politikwissenschaftler dazu veranlasste, zu behaupten, dass dies das Ende der Geschichte sei. Man steigerte das so in so hohe Sphären, dass man sagte, ja eigentlich, ne, also der Kapitalismus, der westliche Kapitalismus hat sich durchgesetzt. Demokratien werden jetzt auf der ganzen Welt quasi durchstarten und das war's, ja. Keine Konflikte mehr, alle happy, alle reich, alle zufrieden und der goldene Westen ist sozusagen für alle da.
Und würdest du sagen, die 90er Jahre sind vor diesem Hintergrund am 11. September 2001 dann zu Ende gegangen?
Ja, spätestens dann wahrscheinlich. Ja. Ja. Mhm. Und wenn man es jetzt auch heute mit den mit 20 Jahren Abstand betrachtet, ja, diese ganzen Hoffnungen.
Das Album sogar mit 30 Jahren.
Ja, diese ganzen Hoffnungen, die man damals damit verknüpft hat und auch dieses Selbstverständnis ist doch wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Davon ist eigentlich nicht mehr viel da. Ich finde, man fühlt sich auch nicht mehr so frei wie in den 90er Jahren. Für mich sind die 90er Jahre jetzt in der Rückschau das Jahrzehnt der größten Freiheit. Auch eben in der westlichen Welt. Ich finde, wir haben an Freiheiten eingebüßt.
Steile These, liebe Hörer. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass Sebastian abgesetzt wird.
Ja, ist also heute eine sehr politische Episode, ne, fällt mir gerade auf.
Ich finde das schön. Ich habe mich zurückgelehnt, damit die Hörer auch mal wissen, was hier in den Studios bei uns abgeht. Ich habe mich zurückgelehnt, ja, einen kleinen Kaffee dabei und habe Sebastians Lektionen einfach gelauscht. Denn man kann unheimlich viel lernen, erst recht, wenn er damit anfängt, lateinische Inschriften zu übersetzen. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal.
Ich habe mich gefragt, ob wir Francis Fukuyama mal einladen können. Das ist übrigens derjenige, der behauptet hat, das Ende der Geschichte sei erreicht. Ob wir den mal einladen können? Mich würde interessieren,
wie er das heute sieht. Haben wir schon in Go West reingehört, Sebastian? Wir haben noch nicht in Go West reingehört.
Ach sorry, das machen wir jetzt mal schnell. Aber das kennt doch jeder.
Die heutige Sendung ist so ein bisschen, die ist so eingekeilt zwischen Viva, hart aber fair und Sendung mit der Maus.
Weil ich hatte mir jetzt zu Go West sogar noch was aufgeschrieben, aber ich kann es nicht mehr lesen. Sorry.
Wir stellen es in die Shownotes, wenn wir es entziffert haben. So, das sind also jetzt zwei Titel, in die wir reingehört haben. I wouldn't normally do this kind of thing und
Was
Go
ist denn dein
West.
Favorit? Du hast noch gar nicht verraten, was dein Favorit ist.
Ich habe keinen.
Du hast keinen?
Ich habe kein einziges Lied favorisiert, weil ich mit dieser Art Musik nicht warm werden kann.
Ja, das ist für halt mich so diese Elektropop, ne? Elektropop.
Ja, das ist, es gibt wunderbare Melodien, will ich gar nicht bestreiten, aber irgendwo im Hintergrund spielt immer einer mit einem Gameboy und das stört so sehr. Und ich habe mich gefragt, ich habe ja dir auch ein paar Videos von den Pet Shop Boys angeschaut, es gibt diesen Chris Lowe, der da immer im Hintergrund steht, meistens mit seltsamer Kopfbedeckung oder Brille.
Und dicken Jacken.
Und der steht zumeist an einem Computer. Ja. Manchmal noch mit so einem Keyboard. Aber ich befürchte, dass er über das Keyboard, also über eine Klaviatur, da irgendwelche Soundeffekte dann
aktiviert. Das ist immer Synthesizer, ne, die er da irgendwie bedient.
Und ja, und das hört man, das sieht man natürlich auch. Und das ist das eine. Diese Musik ist mir zu synthetisch, zu künstlich. Mhm. Ne? Ich meine, es heißt ja Synth-Pop, ne? Dance-Pop und wie man es auch nennen will. Das ist das eine. Und das andere ist, ich kann, sei mir nicht böse, aber ich kann diese Stimme, das ist nicht meine Art von Musik. Auch die Stimme klingt so, als wäre sie aus dem Computer.
Ja, das stimmt.
Also
vielleicht
ich werde da emotional nicht warm.
Ja.
Da ist keine Verbindung.
Ja. Und wenn ich jetzt dann auch, wenn ich das Lied höre und auch das Video dazu sehe, ich krieg dann wieder Lust, ne, meinen Joystick rauszuholen und Winter Games oder Summer Games zu spielen. Ja. Auf dem C64.
Vielleicht, wenn wir da mal, das habe ich mir markiert, das ist nicht mein Favoriten, aber wenn wir da mal in Young Offender reinhören, und zwar in den Anfang, direkt sozusagen in das Intro dieses Lieds, Young Offender, da sind wir tatsächlich dann in der Spielekonsole-Welt. Das ist auch wahrscheinlich beabsichtigt. Das ist halt der Stil.
Wo ist es denn überhaupt? Ach da, Nummer 10.
Young Offender.
Nummer 10. Hör mal nochmal rein. Ich muss wirklich jetzt nochmal reinhören. Ich weiß es gar nicht.
Ja, die ersten 10 Sekunden reichen.
Es gibt für mich noch einen Song, den ich nicht kannte, der mich so ein bisschen überrascht hat, der auch ein bisschen, finde ich, hier rausfällt, ist so ein bisschen anders als alle andere Lieder und gefällt mir auch ganz gut. Und zwar
The Theater?
Ja, du wolltest raten, sorry.
Ich wollte raten, ich hätte gedacht, to speak is a sin. Weil das ist vom Stil merklich anders als alle anderen Songs.
Das hat mich nicht so überzeugt. Ja.
To speak is a sin. You look first, then stare. And once in a while.
Das hat so ein bisschen was von Musik.
Aber wo du das jetzt erwähnst, to speak is a sin, das erinnert mich an ein Lied, was ich eigentlich von den Pet Shop Boys Songs am meisten mag, ja, das ist leider nicht auf diesem Album, sondern das ist nämlich ein Lied aus den 80er Jahren. Ich finde, die Musik aus den 80ern gefällt mir ein bisschen besser, weil die ist nicht ganz so computerartig. Und das ist in der Tat It's a Sin, ja. Gibt es ein Lied, weltberühmt, gibt es auch ein tolles Video zu. Das wäre, wenn ich mir jetzt mein Lieblings-Pet Shop Boys Lied aussuchen sollte, wäre das mein Favorit.
Und es ist wahrscheinlich, wie auch To Speak Is A Sin, hat wahrscheinlich was mit der Homosexualität zu tun.
Ja, ja, natürlich. Und ja, und auch mit der Verteufelung des Ganzen. Und
richtig.
Und setzt sich auch kritisch mit der Kirche auseinander und so weiter. Ja. Gut, aber ich finde, das ist einfach auch so vom Sound her gut. Und mal jetzt unabhängig von dem Text und der Botschaft. Und es ist halt nicht so cool. Es ist nicht ganz so Synthesizer-mäßig. Ja.
Aber auch da müssen wir wieder in der Zeit zurückgehen. Wir müssen uns anschauen, was gab es 1993? Und das war dann eben die Art Musik, die dann auch das Lebensgefühl vielleicht der Neubürger aus dem Osten so ein bisschen eingefangen hat. Es geht ab in die Zukunft,
ja,
Leute.
Ja,
ne?
Ja.
Mit neuen Klängen. Ja, vergisst mal eure Gitarren, ja, legt mal den Bass und das Schlagzeug weg. Jetzt kommen wir hier mit unserer mehr oder weniger synthetischen Musik an. Das war toll. Aber ich, wie gesagt, ich habe das damals nicht so sonderlich verfolgt, und wo ich es jetzt angehört habe, da würde ich schon eher sagen, jetzt im direkten Vergleich zu dem ersten Album des Jahres, da würde ich lieber nochmal Iron Maiden hören. Da weiß ich, da steht jemand, der spielt eine Gitarre, und da hinten sitzt einer, der haut tatsächlich auf so ein Schlagzeug drauf.
Ja,
das ist für mich eher...
Das kann ich verstehen.
Aber gut.
Das kann ich verstehen.
Ja.
Mich schockt eigentlich viel mehr, dass du wahrscheinlich noch nie Viva Interaktiv gesehen hast.
Sagt mir gar nichts. Oder vielleicht habe ich es gesehen und ich kann mich nie mehr dran erinnern.
Das war
auf jeden Fall.
Ja.
Zeigt es, dass es keinen sonderlich großen Eindruck auf mich gemacht hat oder hinterlassen hat. Denn sonst würde ich mich daran erinnern, so wie du dich daran erinnerst.
Ja, Viva Interaktiv, das lief immer nachmittags. Ja, das hat man so beim Hausaufgaben machen, lief halt nebenbei Viva Interaktiv. Da saß dann Heike Makatsch auf ihrem Sofa, und die Zuschauer und natürlich auch die Zuschauerinnen haben dann, wobei meistens sogar die Zuschauerinnen, würde ich behaupten, konnten dann im Studio anrufen. Damals noch per Festnetztelefon. Und dann haben die da Sachen erzählt, und ja, das war so ein bisschen wie... wie bei Domian im WDR. Nee, ja doch, der Domian, ne? Gibt's leider auch nicht mehr. Kennst du Domian? Kennt er auch nicht.
Ich hab diese Musiksender
nein,
nicht verfolgt,
Sebastian. Nein, das hat mit Musik gar nichts zu tun. Das ist doch dieser Typ, dieser Kummerkasten des WDR, wo man dann nachts noch irgendwo an, oder haben irgendwelche Leute angerufen.
Ich hatte keinen Kummer in meiner Jugend. Ich war jung.
Nein, das
junge
war
Menschen haben keinen Kummer.
Für die einen war es Kummer,
damals,
für die anderen war es Unterhaltung.
Vor Social Media, vor dem Internet, kannte man Kummer nicht. Man ist rausgegangen und man war fröhlich. Heute wird man mit allen Depressiven und allem Schlechten der Welt konfrontiert, von morgens bis abends, da muss man ja Kummer haben. Deswegen ruft man wahrscheinlich heute diesen Demian an.
Na, gibt's ja, nee, gibt's nicht mehr.
Ja, aber gerade heute, das ist doch, gerade heute braucht man doch so jemanden.
Ja, ja.
Aber wahrscheinlich würde der von morgens bis abends nur angerufen werden.
Ja. Ich wünsche mir ja insgesamt von der Menschheit so ein bisschen mehr Gelassenheit. Ja.
Ja, natürlich.
Ja. Auch dieser Alarmismus, ja, ich weiß, in Los Angeles brennt's und Klima ist schlecht, wissen wir ja alles, ja.
Also Sebastian, ab jetzt muss ich mit dich ein bisschen einhegen. Du gehst jetzt in eine Richtung, die ich, also mit AfD und Viva und alles, das war, also du hast heute so ein bisschen dein Pensum.
Hab ich den
Bogen
würde
nicht sagen
überschritten,
aber du bist jetzt für die nächsten Episoden hast du so ein bisschen dein Konto.
Na,
etwas
komm,
überzogen.
Komm.
Deshalb,
da hast du deutlich mehr auf dem Kerbholz, ne?
Deshalb. Lass uns zum Cover.
Ach ja, das
Sebastian.
Cover. Aber
denn
weißt du, warum
so
ich noch nicht zum Cover komme?
Poppig, warum nicht?
Ich bin noch nicht zum Cover gekommen, weil ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da ist ja überhaupt nichts drauf.
Ich fand das Cover interessanter als die Musik, denn natürlich habe ich. Ich habe natürlich mir erstmal in einer großen Auflösung angeschaut. Ich habe das hier gerade auf meinem 32 Zoll externen Monitor, und da ist ein Foto der CD, Und ich weiß nicht, ob das damals noch auf LP rausgekommen ist, aber CD war ja wahrscheinlich damals schon mehr oder weniger ein Standard. Und ich habe jetzt hier ein Foto, das dieses Album bzw. die CD zeigt, so von schräg oben, damit man dann auch das Dreidimensionale dieser CD bzw. das Cover erkennen kann. Mhm. Denn es ist ein wenig erhaben, es ist mit Relief. Also das gesamte Cover ist in Orange gehalten. Es steht so schräg von schräg unten links bis oben rechts steht Very in Majuskeln, danach Pet Shop Boys.
Nicht in Majuskeln.
Nicht in Majuskeln geschrieben. Mhm. Und ansonsten sieht man Noppen. Man ja. sieht erhabene Noppen. Und ach, zwar.
Es ist interessant. Du identifizierst das als Noppen. Wahrscheinlich aufgrund deiner Leidenschaft für Tischtennis und irgendwelchen Noppen belegen. Ja, für mich waren das Punkte, ja.
Na, es sind ja Noppen. Punkte sind ja Punkte. Die sind ja zweidimensional. Diese sind ja dreidimensional.
Ach so, ja, das kann ich leider jetzt bei meiner Variante ja. gar nicht sehen.
Und deswegen, das ist so ein bisschen wie so ein Lego-Baustein.
Ach so, und das so war muss auch man dann, sich das vorstellen. Okay, also das heißt, die CD-Hülle hatte dann auch die Pünktchen so richtig fühlbar.
Ganz genau, ah, so war das.
Ach so, okay.
Und das ist anders. Die Hülle wurde von Mark Farrow entworfen und das Material, das habe ich mal nachgeschaut, das war geprägtes Plastik. Wunderbar. Und das toll. Ist alles, was man zu diesem Cover zu sagen hat.
Ja, mehr kann man auch nicht sagen, weil nein. man sieht ja auch sonst nichts.
Wir kommen zu den Spotify-Zahlen, Sebastian.
Oh ja.
Die müssen wir unseren Hörern noch schnell präsentieren. Wie kann man das Ganze einordnen? Denn es ist ja immerhin ein Album, das wesentlichen Einfluss zumindest auf die Popmusik und die Kultur der 90er hatte und immer noch hat. Wie sieht's da heute aus im digitalen Streaming-Zeitalter?
Ja, da muss man jetzt ein bisschen gucken, wie man das jetzt einordnet. Jetzt ist es so, die Pet Shop Boys haben bei Spotify über 7 Millionen monatliche Hörer. Ist jetzt, also ist schon viel, aber jetzt auch nicht überragend. Ne? Ich erinnere da nur mal an Taylor
Swift. Aber ich meine, für eine Band, die es ja seit über 40 Jahren gibt,
ja. Ja,
nicht
ja,
schlecht. Genau. Muss man erstmal schaffen.
Ja, muss man erstmal schaffen. So, jetzt ist es natürlich, also es gibt sehr berühmte Lieder, wie zum Beispiel West End Girls. Das hat hier, es ist ein Lied, das jetzt nicht auf dem Album drauf ist. Das hat bei Spotify über 300 Millionen Wiedergaben. Ja. Go West hat 131 Millionen Wiedergaben. Allerdings nicht von diesem Album. Das heißt, es gibt diverse Auskopplungen und Neuzusammenstellungen
ja.
und Remaster-Editionen, dass das sehr schwierig
ist. Und wir müssen unseren Zuhörern auch sagen, dass zumindest auf der remasterten Version, da heißt der Song Go West und dann in eckigen Klammern Hidden Track. Und da habe ich drauf gewartet. Das Lied war, glaube ich, nach 3,5 Minuten zu Ende. Und dann kam 2 Minuten gar nichts, also Stille. Und dann kamen nochmal so 30, 40 Sekunden, so ein kleines Musikstück. Mit einer anderen Stimme.
Ja.
Und das gefiel mir eigentlich von den Songs her am besten, dieser Hidden Track.
Okay.
Können wir da kurz noch reinhören?
Ja,
haben wir die Zeit?
Ja, klar, hören wir noch mal rein.
Hören wir kurz noch rein in den Hidden Track.
Also insofern jetzt, also auf dem ersten Blick sind dann diese Zahlen erstmal enttäuschend, aber das liegt jetzt, glaube ich, wirklich an diesen vielen verschiedenen Varianten des Albums, die es jetzt gibt. Das Album,
man müsste das also addieren.
Ja, und das Album, was wir jetzt gehört haben, ja, da ist das Top-Lied direkt das erste, Can You Forgive Her, mit 8,7 Millionen Wiedergaben. Dann kommt Lied Nummer 2, I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing, mit gerade mal 3 Millionen. Das erscheint mir unglaublich wenig. Ja, weil ich glaube, dass das in anderen Playlists und in anderen Alben wird das wahrscheinlich noch viel häufiger geklickt worden sein.
Mhm.
Und es gibt dann auch wirklich so kleine Mauerblümchenlieder, wie zum Beispiel Young Offender, Lied Nummer 10, mit 624.000 ja, Wiedergaben.
Hm.
Das ist ja quasi nichts.
Na gut, aber da sie ja immer noch auf Tournee gehen, da sie immer noch neue Musik rausbringen, ist es wahrscheinlich nicht sonderlich wichtig, wie dieses Album performt, wie man heutzutage sagt.
Ja, also ich habe gelesen, dass sie insgesamt über 100 Millionen Alben verkauft haben während ihrer Karriere. Ich glaube, die beiden haben ausgesorgt.
Dafür kann man doch eine kleine Bude im Westend mit ein paar Girls durchaus.
Ja, Girls, also da kann man, kaufen. Zumindest bei dem Tenant sind es, glaube ich, eher Boys, ja, aber.
Jetzt stell dir vor, der Tenant, der hätte auch noch geheiratet.
Ja? Vielleicht ist er verheiratet, weiß ich ja gar nicht.
Ja, aber jetzt, mein Gedankenexperiment geht ja noch weiter.
Ach so,
ich hatte das eben angestellt, dass die Eltern ihn hätten Lou nennen sollen. Ne? Ja. Und jetzt heiratet er eine Frau, beziehungsweise er heiratet einen Mann, der mit Nachnamen Dan heißt. Und er nimmt den Namen an hinten, er hängt ihn dran, dann heißt er Lieutenant Dan.
Ja.
Von Filzstiften und Füllern führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über Jahres- und Todestage, vorbei an Merz und den Stimmen der AfD, hin zu amerikanischen Säbeltänzen, deutschen Musikfernsehsendern und den 90ern als freiestem Jahrzehnt. Wir genießen derweil die Freiheit, unsere Reise nach eigenem Gusto und musikalischem Zufallsprinzip fortzuführen.